Vertriebsküche. Der Podcast für kreative Verkaufsrezepte und angenehme Gäste.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vertriebsküche. Heute mit Sven Sester von der Seite der Vertriebsküche und nicht mit Axel von Leitner, wie gewohnt, aber dafür umso netter werde ich begleitet von einem Gast, einer Gästin, sagt man das so, ich weiß es gar nicht, nämlich von Anne Buch. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo Sven.
Anne steht für Echtpost, immer noch digitales Startup. Ich wette einfach gleich mal so zwei, drei Sachen zu erzählen. Und du korrigierst mich, wenn ich irgendwie total falsch liege. Zunächst, hinter Echtpost steckt die Idee, Postkarten zu versenden, und zwar wirklich klassische, physische Postkarten, die im Briefkasten landen, aber eben nicht von Hand mit dem Kugelschreiber geschrieben, sondern am Rechner, digital. Das ist soweit korrekt.
Alles richtig, ja.
Jetzt wird der eine oder die andere vielleicht sagen, habe ich schon mal gehört, kenne ich aber vielleicht nicht unter Echtpost. Und das stimmt auch, denn du hast da so ein bisschen so einen eigenen Spin. Das heißt, dein Produkt ist, wenn ich das zumindest richtig verstanden habe, ja nicht speziell auf Endkundengeschäft ausgelegt, also im Sinne von, ich schreibe eine Postkarte aus dem Urlaub oder auf Privatkundengeschäft, sage ich mal, sondern es ist eher für Vertriebs- und Marketingzwecke optimiert.
Genau, richtig.
Okay, und deswegen genau ist Anne auch heute bei uns in der Vertriebsküche und nicht einfach bei meine schönsten Urlaubsbilder und wird uns ein bisschen was dazu erzählen, was das heißt, in einem digitalen Markt mit analogen Medien so unterzukommen und wie das so funktioniert und wofür das so sein kann und vor allen Dingen, wie es überhaupt dazu kam, weil das ist natürlich das Erste, was mich interessiert, so ein bisschen die Gründerstory, beziehungsweise bevor ich Anne danach frage, noch zwei Sätze dazu, dass die Firma Echtpost sozusagen mit 42HE, also der Firma, die insgesamt so ein bisschen hinter auch dem Podcast steckt, auch wenn der Podcast hier selber ja kein Firmenpodcast ist, sondern zufällig eben von zwei Leuten, die unter anderem bei einer Firma arbeiten. Aber das heißt, Anne und ich sehen uns heute jetzt hier nicht zum ersten Mal, also den Eindruck wollen wir irgendwie hier auch nicht erwecken, sondern wir laufen uns durchaus in den Büros gegenüber, wir laufen uns, wie sagt man?
Im Büro über den Weg.
Über den Weg, ja. Danke, genau, das war geil, völlig irgendwie gerade Blackout. Genau, also das heißt, an der Stelle, wir kennen uns hier schon länger, aber ich wollte das auf jeden Fall niemandem vorenthalten. Also, vielleicht zwei, drei Worte erstmal zu dir. Was machst du oder wie ist so ein bisschen der Hintergrund und zu Echtpost und wann bist du auf die Idee gekommen, überhaupt sowas an den Start zu bringen?
Also die Idee kam mir 2012 war das. Da war ich zum ersten Mal in Elternzeit und hatte mir vorgenommen, dass ich diese Zeit so ein bisschen nutze, um mich beruflich neu zu orientieren oder zumindest zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich machen möchte. Mhm. Ich habe vorher jahrelang im Bereich PR gearbeitet, habe das auch gerne gemacht, aber mir hat vielleicht so ein bisschen die Erfüllung im Job irgendwie gefehlt. Und deshalb dachte ich eben, das ist ein guter Anlass. Ich bin komplett raus aus dem Job. Nochmal zu überlegen, ist es das, was ich hinterher weitermachen möchte oder soll es in eine andere Richtung gehen?
Das war aber jetzt ja angestellt, das war jetzt nicht
genau,
selbstständig,
richtig.
Sondern
ich bin immer angestellt gewesen,
okay.
Ne? Sowohl auf Agenturseite zunächst, dann lange bei einem großen Unternehmen, also hatte mit Selbstständigkeit gar nichts zu tun und hatte das auch überhaupt nicht im Sinn, als ich mir überlegt habe, dass ich gucken möchte, wie es weitergeht. Also das hätte ich nicht gedacht vorher, dass ich gründen würde. Das heißt, die Idee ist so nach und nach entstanden. Da gab es auch nicht den einen Moment, wo ich die Idee hatte, gar nicht, sondern ich habe immer schon ganz gerne Postkarten gehabt, habe die früher gesammelt, habe trotzdem relativ selten welche verschickt, obwohl ich dieses Medium so toll finde. habe teilweise welche gestaltet und dachte irgendwie, wie wird dieses Format wohl im digitalen Zeitalter weiterleben und wird es das oder nicht?
Okay.
Und hatte dann so nach und nach die Idee, dass man ja quasi das Beste aus beiden Welten, sage ich mal, kombinieren kann, dass man dass der Absender sozusagen digital kommunizieren kann, wie er das heute gewohnt ist, und der Empfänger aber dennoch diese tatsächliche echte Postkarte im Briefkasten hat, die heute sehr selten geworden ist und über die man sich eben freut.
Okay.
Ja.
Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, das lässt sich eigentlich nicht wirklich anders verwirklichen, als ich muss das selber machen, also ich muss das gründen? Vor allen Dingen angesichts dessen, dass du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem PR-Marketing-Bereich kamst, aber nicht aus dem IT-Bereich. Also sprich,
richtig,
du jetzt nicht sagen kannst, alles klar, ich baue mir da jetzt eine App.
Genau, stimmt. Ich habe die Elternzeit genutzt, um an einem Businessplan-Wettbewerb teilzunehmen und habe in dem Rahmen einfach meinen Businessplan geschrieben. Also habe nach und nach dieses Geschäftsmodell entwickelt. Das ging über mehrere Monate hinweg. Die Zeit hatte ich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mich immer weiter reinzudenken.
Okay.
Natürlich lag mein Fokus da schon ganz klar auf dem Bereich, wie vermarkte ich das Ding hinterher, weil das natürlich die Aufgaben sind, die ich auch jetzt übernehme. Und hatte von Anfang an den Plan, mir dann einen externen Dienstleister zu nehmen, mit dem ich das zusammen umsetze.
Okay. Und das heißt, du hast am Anfang, um das dann überhaupt umsetzen zu können, also erstmal der Schritt zu sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr nur ein Wettbewerb, sondern ich mache das jetzt wirklich, also so wirklich, wirklich, weil wenn du sagst, externer Dienstleister, das heißt ja auch, man muss wirklich Geld in die Hand nehmen.
Richtig,
oder
genau.
Irgendwie Partner mit jemandem, der damit einsteigt, andere Geschichte, aber du sprichst jetzt von einem Dienstleister, das
genau,
heißt...
Genau, also ich habe hab diesen Businessplan zu Ende geschrieben und dachte dann irgendwie, ich kann das jetzt nicht machen, also ich hätte mir wahrscheinlich nicht verziehen, das nicht wenigstens probiert zu haben, wenn ich mir so viel Gedanken darum gemacht habe. Ich hatte richtig Lust drauf und bin dann ganz klassisch zur Bank gegangen, habe einen Gründerkredit aufgenommen und von dem dann meinen Dienstleister bezahlt, den ich mir gesucht habe, um die Plattform zu programmieren.
Okay, und wie verlief so die erste Zeit? Also wie hattest du das Gefühl, das funktioniert, auch wenn man es, also gerade eben nicht aus dem Tech-Business kommt, irgendwie mit einem Dienstleister da zu kommunizieren? Versteht der überhaupt, was du möchtest? Macht er das, was du möchtest? Ist dann, also sind die Baustellen, die dann auftreten, die du erwartet hast oder vielleicht auch ganz andere?
Es gab bessere und schlechtere Zeiten, sage ich mal. Es war gerade mit den Dienstleistern nicht immer ganz einfach. Ich habe auch in der Zeit gewechselt. Das erste Mal, weil es einfach nicht richtig geklappt hat. Das zweite Mal, weil die Agentur das Geschäft geschlossen hat, also nicht weitergemacht hat.
Ja.
Das heißt, das waren schon auf jeden Fall Stolpersteine, die drin waren. Nichtsdestotrotz, am Anfang, den ersten Aufbau der Plattform, das lief eigentlich ganz gut und ich war mit dem Produkt zufrieden. Es ging dann eher darum, dass ja, je länger man dabei ist, desto eher merkt man, was vielleicht anders sein könnte, wie man das Ganze weiterentwickeln möchte.
Ja.
Und da hieß es dann eben jedes Mal wieder, okay, ich müsste jetzt wieder neu Geld in die Hand nehmen. Und da war eben irgendwann der Punkt erreicht, dass klar war, das geht jetzt nicht, weil Echtpost nicht so viel abgeworfen hat, dass ich jetzt daraus hätte immer wieder neu finanzieren können.
Okay.
Und deshalb war irgendwann klar, das Modell muss sich ändern.
Okay. Und also das heißt, ja, weil es war ein Dienstleister, also vielleicht ganz vorweg die Frage, war das für dich okay, alleine zu arbeiten? Also weil die meisten Gründer suchen sich ja nicht nur aus technischen Gründen oder so einfach einen Co-Founder oder irgendwie einen Partner, sondern einfach, weil es auch mental ja so eine Geschichte ist, dass man das einfach komplett alleine stemmt und das alles mit sich ausmachen muss.
Das stimmt. Also ich hatte vorher, als ich das überlegt habe, da ist mir spontan niemand eingefallen, mit dem ich das zusammen machen könnte. Und ich hatte, glaube ich, auch zu viel Respekt, jemanden zu nehmen, mit dem ich vielleicht befreundet bin und dann ein Geschäft zu gründen, weil ich die Sorge hatte, dass dann die Freundschaft darüber kaputt gehen könnte. Von daher war ich eigentlich gar nicht so unglücklich darüber, das alleine zu machen. Ich habe das auch ein Stück weit sehr genossen, viele Entscheidungen selbst treffen zu können oder eigentlich alle Entscheidungen selbst treffen zu können. Das war das, was mir im Angestellten-Dasein teilweise gefehlt hat, dass eben immer übergeordnete Gründe es irgendwie gab, Vorgesetzte, die vielleicht fachlich nicht so sehr im Thema waren, aber trotzdem gerne die Entscheidung treffen wollten.
Klassiker.
Ich das Gefühl hatte, ich kann hier nicht für die Sache arbeiten, sondern ich muss für irgendeine Nase arbeiten und das hat mich mehr und mehr gestört. Und jetzt hatte ich eben das Gefühl, ich kann wirklich alles ausprobieren, ich kann selbstständig die Dinge angehen, wie ich das für sinnvoll halte oder wie ich das für die Sache für sinnvoll halte, und das fand ich sehr gut. Nichtsdestotrotz gab es auch immer wieder viele Situationen, wo ich alleine nicht so glücklich war. Also was heißt alleine? Natürlich gibt es, es gab die Designer, die die Postkartenmotive gestaltet haben. Es gab die Entwickler, es gab die Druckerei, die das Ganze gedruckt hat. Also ich habe ja das Projekt nicht alleine gestemmt, aber trotzdem waren es eben alles Dienstleister und niemand, der wirklich mit im Boot saß. Das heißt, alles, was es an Entscheidungen zu treffen gab, das musste ich selbst machen. Und das war manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Also da hatte ich Höhen und Tiefen, keine Frage.
Hast du A, darüber nachgedacht oder B, ist sogar unternommen, Finanzierungsrunden irgendwie, VC, irgendwie sowas in die Hand zu nehmen? Also hier Venture Capital?
Nee, habe ich nicht gemacht. Das war auch ganz bewusst eine Entscheidung dagegen, weil ich glaube, dann wäre ich wieder in diese Mühle reingeraten, dass ich die Entscheidung eben nicht mehr so hätte treffen können, wie ich das möchte. Ich habe aber auch gedacht, dass ich tatsächlich oder dass das Geschäftsmodell vermutlich zu unattraktiv ist für Investoren. Von daher war ich mit diesem klassischen Gründungskredit eigentlich ganz, ganz zufrieden.
Okay. Und wie ging es dann weiter? Also als du dann irgendwann gesagt hast, okay, das funktioniert grundsätzlich, das Produkt, das läuft, aber es wirft einfach nicht das Geld ab, dass ich da jetzt wirklich komplett alles so überarbeiten kann, wie ich es möchte und das draus machen kann, was ich möchte. Und auch eine Elternzeit ist wahrscheinlich irgendwann mal zu Ende.
Stimmt,
und
ja.
Das heißt, wie ging es dann weiter? Also wie, ja.
Ja, ich habe es eine ganze Weile gemacht. Ich glaube, insgesamt waren es ungefähr 4 Jahre, die ich Echtpost in der Form geführt habe. Und dann kamen immer häufiger Geschäftskunden auf mich zu, die gesagt haben, wir möchten das gerne nutzen, zum Beispiel, um alle unsere Weihnachtskarten zu verschicken oder um Einladungen zu verschicken, aber eben nicht nur eine einzelne Postkarte, sondern mehrere hundert oder tausend auf einmal. Mhm. Und darauf war die Plattform nicht ausgelegt. Es war natürlich das viel attraktivere Geschäftsmodell, denn man macht einfach deutlich mehr Geld, wenn man viele Postkarten auf einmal verkauft und nicht nur eine.
Ja.
Von daher war das schon etwas, was ich immer von vornherein angedacht hatte, dass es sich dahin entwickeln soll, aber mir war nicht bewusst oder ich habe einfach unterschätzt, wie viele Umbaumaßnahmen das an der ursprünglichen Plattform bedeuten würde.
Mhm.
Und deshalb habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich das alleine nicht stemmen kann, also dass ich das nicht so weitermachen kann mit einem externen Dienstleister und bin dann aktiv auf die Suche gegangen nach Partnern. Also habe eben überlegt, wie könnte ich das Ganze weiter stemmen. Ich wollte es auf jeden Fall weitermachen und habe dann verschiedene Optionen geprüft. Also habe verschiedene Leute angesprochen, Gespräche geführt. Ja.
Okay. Und bist dann letztlich gelandet bei 42HE.
Genau, richtig.
Also bei, und die haben dann aber gesagt, okay, dann bauen wir tatsächlich das Ganze um, die Plattform, übernehmen den IT-Part sozusagen, du bleibst bei dem Marketing, PR, Vertrieb, eigentlich alles außer Programmieren. Und aber jetzt dann wirklich mit klarem Fokus auf B2B.
Richtig, genau. Also das war, ich kann vielleicht kurz sagen, wie ich zur 42HE gekommen bin. Also ich habe als Kundin die Software Central Station CRM genutzt und mir irgendwann überlegt...
Die von 42HE
genau,
entwickelt
von
wird.
Richtig, genau. Und mir irgendwann überlegt, dass Echtpost eine sehr gute Erweiterung dafür darstellen würde. Die Zielgruppe ist die gleiche, es geht um kleine Unternehmen. Mit dem CRM werden die Kontakte verwaltet, sage ich mal weitestgehend. Mit Echtpost kann man sie darüber hinaus pflegen. Das heißt, die Anliegen dieser zwei Firmen sind schon sehr ähnliche. Und deshalb habe ich den Axel angeschrieben, erstmal ganz klassisch per Postkarte. Und dann habe ich ihn angerufen und wir haben eben über das Modell gesprochen und ja, sind so eben zusammengekommen. Und von daher war aber auch ganz klar, dass Geschäftskunden auf jeden Fall im Fokus stehen. Das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin auch Privatkunden bedienen, aber der Fokus gerade auch in der Vermarktung liegt auf Unternehmenskunden.
Okay, das heißt, also so ganz praktisch, wie läuft das ab? Also das heißt, du hast gerade eben schon von Weihnachtskarten gesprochen. Vielleicht nennst du noch so mal ein paar Beispiele, wofür diese Postkarten verwendet werden und wie das dann einfach funktioniert, also sind das Kunden, die kommen dann über Echtpost, sind das Kunden, die kommen über die CRM-Software, sind das, wie kommen die, wie die Daten da rein und wie läuft so der ganze Prozess?
Der Prozess läuft im Prinzip so, dass auf unterschiedlichen Wege Empfängerdaten auf unsere Plattform kommen können. Das läuft, kann zum einen über das CRM tatsächlich laufen. Da gibt es also eine Synchronisation dieser beiden Systeme, sodass die Kontakte ganz einfach importiert werden können. Aber wir sprechen natürlich nicht nur Central Station CRM-Kunden an, sondern auch externe, und die können ihre Daten ganz einfach über verschiedene Importmöglichkeiten, allen voran über Export, über Excel zu uns integrieren.
Okay.
Und dann hat der Kunde eben die Möglichkeit zu sagen, er möchte entweder an einen dieser Kontakte oder an sehr viele gleichzeitig Postkarten verschicken. Mhm. Er kann das komplett online über die Webseite abbilden. Das heißt, er wählt eines unserer Motive aus, dann schreibt er einen Grußtext auf die Rückseite, also tippt diesen, hat da die ein oder andere Formatierungsmöglichkeiten, was zum Beispiel die Schriftauswahl angeht, und klickt dann auf Absenden. Und den Rest übernehmen wir sozusagen. Das heißt, wir erstellen automatisch aus diesen digitalen Daten eine PDF-Datei, übermitteln die an unsere Druckerei. Die Druckerei druckt das, klebt eine echte Briefmarke drauf und verschickt das Ganze.
Okay, also das heißt, der Empfänger kriegt dann ja eine vielleicht reguläre, qualitativ gute, so wenn ich das, wie ich das mal gesehen habe, Postkarte mit dem Motiv, was sich der Kunde ausgesucht hat oder vielleicht sogar hochladen kann.
Genau, also der Kunde kann natürlich auch eigene Motive verwenden.
Ja.
Also beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, zu einer Messe einzuladen, dann ist das natürlich etwas, was der Kunde selbst bestimmen möchte, was da drauf ist. Wir versuchen aber auch wirklich sehr viele Anwendungsfälle über die Motive, die wir bereitstellen, abzudecken, gerade weil wir kleine Unternehmen ansprechen, die vielleicht nicht eine eigene Grafikabteilung haben in-house. Und über die Motive auch die Kunden auf Ideen zu bringen, wofür sie Postkarten überhaupt einsetzen können. Ja, okay. Also klassischerweise hat man diese Weihnachtskarte, die ich eben schon angesprochen habe, vielleicht im Kopf oder auch noch eine Messeeinladung. Mhm. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir für ganz andere Sachen Postkarten einsetzen. Also zum Beispiel für den Akquiseprozess. Jeder, der schon mal Kaltakquise betrieben hat, weiß, wie schwierig das ist, am Telefon nicht mit dem ersten Satz zu versauen, dass das Gespräch überhaupt weitergeht oder nicht. Da vorab eine Postkarte zu schicken, in der man sein Anliegen schon vorstellt, damit einen Türöffner zu haben, kann absolut Sinn machen. Mhm. Oder es geht darum, Kunden zu binden an das Geschäft mit einer sehr persönlichen Botschaft. Denn wenn man sich überlegt, wie viele E-Mails jeder von uns täglich im Postfach hat, gerade im B2B-Bereich, also im beruflichen Kontext, dann sind das unglaublich viele, aber echte Post kriegt man heutzutage nur noch sehr selten.
Ja.
Mal abgesehen vielleicht von Rechnungen oder ganz klassischer Werbung.
Okay, ja, klar.
Und das ist auch ein Schwerpunkt, den wir setzen, dass unsere Postkarten eben nicht wie Werbepostkarten oder wie Werbeflyer ankommen, denn erstmal hat ein Flyer ja ein ganz ähnliches Format wie eine Postkarte auch. Aber wir versuchen eben, dass es tatsächlich wie echte Post rüberkommt.
Also das heißt, ihr imitiert entsprechend Handschriften?
Genau, beispielsweise. Wir imitieren Handschriften, diese echte Briefmarke, die drauf ist, und nicht nur so ein Dialogpoststempel, wo sofort jeder weiß, okay, das ist Werbung. Dann die Motive, die eigentlich nicht werblich sind, sondern so, dass derjenige, der die Postkarte bekommt, sich darüber freut, sich das vielleicht an die Pinnwand oder an den Kühlschrank hängt. Die Papierdicke natürlich, auch die Papierqualität, das ist also von der Rückseite so eine raue Oberfläche hat, wie wenn man mit dem Kugelschreiber drauf geschrieben hat. Das sind viele Details, Kleinigkeiten, die dann aber doch einen Riesenunterschied machen zu einem Werbeflyer, den man eben so eingeworfen bekommt.
Ja. Ja. Und wie empfindest du das oder kriegst du Resonanz von den Kunden, wie das funktioniert? Also wie die letztlich bei ihren Kunden ankommen, oder kriegst du so Feedback, wo du siehst, ja, okay, für bestimmte Bereiche funktioniert das auch wirklich gut, für andere vielleicht auch mal nicht?
Also es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, weil die Postkarte einen sehr sympathischen Eindruck vermittelt von dem Unternehmen. Und es erzählen immer wieder Kunden, dass sie im Anschluss angerufen worden sind und jemand gesagt hat, hey super, ich habe schon seit Jahren keine Postkarte mehr gekriegt, jetzt habe ich eine bekommen.
Ach.
Das würde einem natürlich bei einer E-Mail niemals passieren, dass da jemand anruft und sich für bedankt. Ne?
Also, eher nicht, nee.
Von daher ist die Resonanz wirklich sehr gut. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist eher, dass wir, bevor die Kunden die Karten verschicken, sie davon überzeugen, dass die Postkarte das richtige Medium ist. Weil viele das einfach nicht im Kopf haben oder ganz klassisch immer noch in Banneranzeigen und Newslettern denken, weil man das eben so macht oder schon lange so macht. Und da einen neuen Weg einzuschlagen, der wiederum eigentlich ein alter Weg ist, weil es eben postalisch ist, das fällt vielen schwer.
Ja.
Auch die Tatsache, dass es nicht so werblich sein soll, das sehen viele also da merke ich, dass wir wirklich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Also,
ja, kann ich mir vorstellen.
Gerade wenn es um das Motiv geht, dann bekommen wir immer wieder Motive geschickt, wo jemand ganz groß sein Logo draufgepackt hat. Und dann telefonieren wir mit den Kunden und beraten und sagen, hier, das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen und überleg doch mal, wie du das vielleicht einfach nur über etwas Schönes oder Lustiges rüberbringen kannst.
Ja.
Denn niemand wird sich eine Postkarte mit einem Logo aufhängen und die wird sofort im Papierkorb landen. Da lohnt sich das tatsächlich nicht, das so zu machen. Und das heißt, da an der Stelle müssen wir wirklich noch ziemlich viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber wenn wir das erstmal geschafft haben, sind die Kunden auch sehr zufrieden und nutzen es wieder. Und genau das ist ja unser Anliegen. Wenn jemand Postkarten verschickt, die nicht gut ankommen, haben wir denjenigen auch als Kunden verloren. Von daher ist da dieser persönliche Kontakt zu den Kunden ganz wichtig aktuell.
Ist der Preis eine Hemmschwelle oder eher oder vielleicht sogar im Gegenteil, sogar eher ein Punkt, wo man sagt, okay, ja, wenn man sich das mal durchrechnet gegenüber einer AdWords-Anzeige oder ein Display, also Google-Werbung oder klassische Print-Werbung oder was auch immer, ist dann vielleicht sogar die Postkarte gar nicht mal teurer? Vielleicht, ich weiß nicht, also wahrscheinlich für eine Einzelpostkarte zahlt man ja wahrscheinlich deutlich mehr.
Richtig,
als in
genau.
dem Moment, wo man eben entsprechend Pakete kauft. Und,
ja, ganz genau.
Ne, also, das heißt,
also eine einzelne Postkarte kostet brutto 2,49 Euro. Aber je mehr Postkarten man verschickt, desto günstiger wird das Ganze.
Okay, also da ist das Porto und die Karte und
richtig,
alles
drin. Richtig, das ist
drin,
alles
ne?
komplett, genau. Also
okay.
es geht immer um Komplettpreise. Und je mehr das sind, desto günstiger wird es und auch wirklich desto deutlicher günstiger wird es. Also
okay, aber wenn man jetzt mal rechnet, man würde normalerweise selbst für eine einfache Postkarte einen Euro zahlen, 70 Cent an Porto.
45 Cent an Porto.
Oder beziehungsweise 45 ja, genau. Cent. Gut,
ja.
aber dann, ja, dann sieht man schon. Also das so viel
also es
geht
ist
da nicht dann
runter. Nein, richtig.
Runter dann,
und
ne?
gerade wenn es eben mehrere sind, dann ist der Preis absolut angemessen. Natürlich ist es nicht so günstig, wie ein E-Mail-Newsletter zu verschicken. Keine Frage,
klar,
das können wir nicht
ist
leisten.
Auch eine andere
es ist
Qualität.
Aber auch ein komplett anderes Produkt. Und wir sagen den Kunden immer lieber auf Qualität als auf Quantität setzen. Also es ist viel wichtiger, ein bestimmtes Kundensegment ganz persönlich anzusprechen und da dann lieber ein paar hundert weniger vielleicht anzuschreiben, als wenn man sagt, wir nehmen jetzt einfach mal alle, die wir im Verteiler haben und jeder kriegt so eine Postkarte, damit wir sie alle mal bedient haben. Das hat im Endeffekt, führt das nur dazu, dass keiner sich so richtig angesprochen fühlt. Und das sagen natürlich auch immer die ganzen E-Mail-Dienstleister, dass es sehr wichtig ist, Kunden zu segmentieren, personalisiert anzusprechen. Trotzdem verleitet so ein E-Mail-Tool natürlich dazu, jetzt einfach mal auf alle alle zu klicken und an alle das zu versenden. Und von daher sehe ich den höheren Preis bei uns so ein bisschen tatsächlich auch als Erziehungsmaßnahme, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wen möchte ich eigentlich womit anschreiben.
Also klar, dieses komplette Gießkannenprinzip fällt da eher so ein bisschen weg,
richtig.
Was aber ja eigentlich
ganz
in den meisten Fällen nicht nur gut ist, sondern auch in Zeiten der DSGVO für sehr viele auch ohnehin schwierig. Also weil gerade diese riesigen Mailverteiler, an die viele ja geschrieben haben, klassischerweise bei den wenigsten aber eigentlich ein Double Opt-in hatten, also sprich eine bestätigte Mailadresse, dass die Leute gerne bereit sind, ihren Newsletter zu empfangen. Das ist ja ohnehin, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei postalischen Sendungen anders.
Richtig. Die Beschränkungen sind hier sehr viel weniger strikt, denn eine Postadresse ist erst einmal öffentlich. Das heißt, ich kann ja, wenn ich das möchte, von Straße zu Straße gehen und mir die einfach selber abschreiben. Das kann ich bei E-Mail-Adressen nicht. Das heißt, ich brauche nicht die Einwilligung des Empfängers, ihm postalisch etwas zuzuschicken.
Ja.
Wenn er sich im Nachhinein, wenn er im Nachhinein sagt, er möchte das in Zukunft nicht wieder, dann muss ich ihn ausschließen aus meinem Verteiler. Aber ich brauche anders als bei E-Mails eben nicht das Double Opt-in.
Okay.
Deshalb setzen gerade auch große Konzerne immer mehr im Moment wieder auf postalisches Marketing. Tatsächlich gerade aus diesem Grund, weil sie die Kunden gar nicht anders ansprechen dürfen.
Okay, und die Abmahnung vermeiden wollen und
richtig.
Dann... Und ich kann mir auch vorstellen, das ist das, was du eben ja sagtest, in dem Moment, wo ich jemanden schon mal postalisch angeschrieben habe, dass selbst wenn ich dann das Risiko eingehe, B2B zum Beispiel anzurufen, also im Privatkundengeschäft brauchen wir nicht drüber reden, da ist das immer noch Kaltakquise, die illegal ist, aber im B2B-Bereich ist das ja eigentlich nach wie vor eine Möglichkeit, also zumindest wenn ich ein sogenanntes, wie heißt es im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, ein berechtigtes Interesse vermuten kann bei meinem Gegenüber, dann darf ich ihn ja anrufen. Aber auch da ist wahrscheinlich dann die Sympathie doch eine andere, wenn man jemandem vorher irgendwie eine persönliche, nette Postkarte geschickt hat. Wie persönlich die dann ist, wenn ich gerade vielleicht einen Verteiler mit 100 Postkarten versendet habe, ist dann nochmal dahingestellt, aber ich kann sie zumindest, wenn ich den Verteiler relativ eng wähle, ja doch relativ zielgruppengenau zustellen.
Ganz genau. Also was unser System bereithält, ist auf jeden Fall, dass nicht nur die Empfängeradresse jeweils individuell auf die Postkarte gedruckt wird, sondern immer auch eine personalisierte Anrede. Das ist ganz wichtig. Manche Kunden wollen das weglassen, weil sie es für einfacher empfinden oder weil sie nicht den richtigen Ansprechpartner haben. Da sagen wir immer, dann kannst du es in der Regel auch lassen, ehrlich gesagt. Also du brauchst schon eine konkrete Person, an die das Ganze geht, und diese solltest du immer auch persönlich ansprechen. Das erweckt automatisch natürlich sehr viel eher den Eindruck, dass nicht noch 100 oder 1000 weitere so angesprochen wurden. Nichtsdestotrotz kann man natürlich bei uns auch weiterhin nur einzelne Postkarten verschicken, oder man sagt, man hat 5 oder 10 Leute, die in eine Kategorie fallen, und schreibt die mit dem einen Text an und die nächsten 10 mit dem nächsten und so weiter. Also es gibt keine Mindestauflage.
Ja.
Das macht es natürlich einfach sehr flexibel von der Handhabung. Man kann es auch einfach mal ausprobieren, ohne dass man gleich gigantische Summen in die Hand nimmt, und kann eben mit kleinen Mengen testen, wie das Ganze bei den Kunden ankommt, und es dann immer weiter anpassen.
Okay. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen, sagen wir mal, klassischen Online-Marketeer, wie es immer so schön heißt, grauenhafter Begriff ohnehin, dass die sagen, ja, aber in Zeiten des digitalen Marketings da dann was Analoges zu verschicken, was ich gar nicht so genau tracken kann. Also ich kann ja nicht jetzt gucken, okay, es haben jetzt irgendwie auf meine Anzeige, die jetzt 1000 Mal eingeblendet wurde, haben jetzt 100 Leute draufgeklickt, und von diesen 100 Leuten haben am Ende 10 gekauft, und ich habe jetzt eine Conversion von X, das hat mich so viel gekostet, und das heißt, ich kann das einfach skalieren und X, Y, Z und da irgendwie so mir so eine Rechnung zusammenfrickeln, die dann irgendwie, also das ist natürlich auch oft mehr Glauben als Wissen, aber es erweckt zumindest den Eindruck, als wäre es belastbar. Nichtsdestotrotz, diese Nachvollziehbarkeit über verschiedene Kanäle hinweg, Medien hinweg, ist ja da nicht mehr ganz so gegeben.
Absolut. Das ist ein Nachteil, den kann man auch nicht wegreden. Du kannst es einfach nicht so gut tracken, wie du das bei Online-Marketing machen kannst. Man hat natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel einen spezifischen Link zu integrieren, den dann nur die Leute bekommen, die auch eine Postkarte bekommen, um so nachvollziehen zu können, wer hat denn hinterher diesen Link aufgerufen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist der Mediumbruch drin. Ja, du musst von dieser klassischen Postkarte dann wieder zum Computer gehen. Das ist so gegeben, aber wie du auch sagst, manchmal ist es mehr Schein als Sein. Die Frage ist, das, was man da misst man das vor allem, um das seinem Chef vorlegen zu können und eine Zahl zu präsentieren, oder hat das tatsächlich alles Hand und Fuß?
Ja.
Von daher bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, ich werde auch gezählt, wenn ich den Newsletter öffne, weil ich ihn anklicke, um ihn dann sofort wieder zu löschen. Das heißt noch lange nicht, dass ich den gelesen habe, und trotzdem bin ich dann in einem Tracking drin, dass ich ihn gelesen hätte. Ne? Also von daher muss man mit den Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein. Wir fahren einen sehr viel qualitativeren Ansatz. Es geht also hier tatsächlich um persönlichere Kundenbeziehungen.
Ja, klar. Ich meine, wenn du jetzt 300 Leute anschreibst, da ist ja ohnehin mit Statistik nicht viel zu reißen oft. Ne? Also das heißt, da geht es dann.
Genau. Und die Erfahrung unserer Kunden zeigt eben, oder auch das Feedback, was sie zurückgespielt bekommen, dass es sich sehr wohl lohnt, das per Postkarte zu machen.
Ja.
Auch wenn sie das nicht über den Klick bekommen, so dann aber über anderes Feedback.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also insofern, ich sage es schon mal vorweg, ich gebe da nochmal Details am Ende gleich zu, wer das mal ausprobieren möchte, sollte auf jeden Fall den Weg in unsere Shownotes suchen. Da werden wir einen Link reinsetzen, worüber ihr mal eine gratis Postkarte versenden könnt, zumindest für die nächsten 4 Wochen. Dazu aber gleich mehr. Vielleicht kannst du uns noch 1-2 Sachen sagen, wie stellst du dir das vor, wie es mit Echtpost auch weitergehen könnte? Also wo gibt es Themen, wo du weißt, okay, das ist etwas, da arbeiten wir gerade dran, das ist etwas, da müssen wir mehr rein, dass das funktioniert. Also mal abgesehen davon, dass was alle immer sagen, sie brauchen mehr Reichweite und
die brauchen natürlich
mehr Kunden und so weiter.
Absolut.
Aber einfach auch inhaltlich, wo ihr denkt, okay, das ist so ein Ding, da muss man ran.
Also klar, wir brauchen auch mehr Reichweite. Vor allem müssen wir noch mehr Unternehmen überhaupt aufmerksam machen auf die Idee, Postkarten für Marketing und Vertrieb einzusetzen.
Ja,
wir müssen da tatsächlich immer noch Aufklärungsarbeit leisten. Suchmaschinenoptimierung ist ein total wichtiges Thema. Trotzdem, solange keiner nach der Möglichkeit sucht, ist es auch da schwierig zu optimieren. Aber zum Inhaltlichen haben wir natürlich Pläne, wie es weitergehen könnte. Eine Sache kann ich vielleicht schon vorwegnehmen. Wir bauen gerade an einer API-Schnittstelle. Mhm. Das heißt, man kann Echtpost also zukünftig mit anderen Systemen verknüpfen. Und das Ziel der ganzen Sache ist, dass der Versand von Postkarten automatisiert angestoßen werden soll.
Ah, super, okay.
Also wenn ich das anhand eines Beispiels vielleicht erklären kann, stell dir vor, das Thema Onboarding-Prozess. Du betreibst eine Webseite, ein Kunde meldet sich bei dir neu an mit seinen Daten und sobald er dies tut, wird automatisiert ausgelöst, dass er eine Postkarte von dir erhält und du ihn willkommen heißt. Oder du hast in deinem System die Geburtsdaten deines Kunden hinterlegt und sorgst dafür, dass immer zum Geburtstag der automatisiert eine Postkarte bekommt, die du entsprechend vorbereitest und dann passiert das eben automatisch, sodass du nicht jedes Mal selbst wieder das Ganze anstoßen musst, sondern das automatisiert passiert.
Ah ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, natürlich klar, eine entsprechende API bietet ja auch dann die Möglichkeit, mit noch anderen Unternehmen zu partnern, die entsprechende Daten zur Verfügung haben. Ganz andere, ja, CRM-Systeme wären wahrscheinlich so das erste Beispiel, aber ganz andere Software-Tools könnten mir da jetzt einfallen, also von irgendwelchen Buchhaltungssachen oder wie auch immer, Leute, die dann sagen, okay, jeder, der bei uns im letzten Jahr, weiß ich nicht, für Faktor X eingekauft oder für Kostenpunkt zum Kostenpunkt X eingekauft hat, kriegt am Ende des Jahres die Dankeskarte und solche Sachen.
Also das Thema Kundenbindung ist dabei ein ganz, ganz wichtiges. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass es sehr viel mehr oder sehr viel sinnvoller ist, in Kundenbindung zu investieren, als immer wieder zu versuchen, neue Kunden zu generieren.
Ja,
bei der Kundenbindung spielen emotionale Gründe eine unglaublich große Rolle. Also fühlt der Kunde sich gesehen, fühlt er sich gewertschätzt vom Unternehmen, dann ist er sehr viel weniger gewillt, woanders hinzugehen. Und da kann so ein persönliches Tool wie die Postkarte passt da unglaublich gut rein.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja was wir bei der CRM-Geschichte auch oft sehen, dass viele Leute einfach echt immer nur irgendwie, ja, also Kunden binden und total vernachlässigen und überhaupt gar nicht so auf dem Schirm haben, was regelmäßige Akquise bei ihren eigentlich bestehenden Kontakten ausmachen kann im Vergleich zum Thema oder zu der Option, immer wieder neue und Leute irgendwie für das Unternehmen zu gewinnen. Ich glaube, beides ist nötig, aber viele lassen da, glaube ich, sehr viel Geld auf der Straße liegen. Ja, sehr cool. Das ist erstmal schon, also meines Erachtens echt ein Thema, was glaube ich eigentlich echt zeitgemäßer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Also im Moment habe ich das Gefühl, geht bei vielen Leuten der Trend so ein bisschen dazu hin, wieder ein bisschen mehr Haptik irgendwie reinzubringen in ihren Alltag. Also von Leuten, die plötzlich irgendwie nicht mehr die ganze Musik irgendwie nur noch als MP3 haben wollen, sondern so wieder Vinyl kaufen. Ja, so, oder eben tatsächlich mal auch mal wirklich was mit der Hand schreiben. Dann aber oft das nur ganz wenig machen und dann wieder keinen Bock mehr haben oder irgendwo auf der Hälfte irgendwie versanden. Und das scheint mir eigentlich ein sehr, sehr guter Kompromiss. Ne? Also das heißt, es ist so eigentlich so einfach, als würde ich E-Mails versenden, aber es ist doch irgendwie ein haptisches Produkt, was irgendwie gewisserweise emotional aufgeladen ist. Ja, sehr cool. Insofern ganz herzlichen Dank schon mal und viel Erfolg weiterhin mit Echtpost.
Dankeschön.
An unsere Hörer, wie gesagt, schaut es euch mal an, geht mal in die Shownotes. Ich werde da einen Link reinsetzen. Wir nennen ihn einfach spontan Echtpost 2018. Kreativ, wie ich ihn mir jetzt hier gerade aus dem Ärmel schüttel. Und da könnt ihr einfach bis, sagen wir, Ende des Jahres mal eine Postkarte versenden auf unsere Kosten und das einfach mal ausprobieren und gucken, wie ihr euch da zurechtklicken könnt und was ihr euch da für Motive raussuchen könnt und so weiter. Also ich habe es eben beim Überfliegen über die Seite festgestellt, da sind tatsächlich echt ein paar ziemlich witzige und schön gemachte Sachen dabei. Insofern darüber hinaus, wer dem Podcast hört und wem es gefällt, gebt uns sehr, sehr gerne Fragen, Feedback etc. zum Beispiel über unsere Facebook-Seite und natürlich ansonsten gerne auch eine Bewertung über die üblichen Podcast-Player bei iTunes etc., damit wir auch in Zukunft gut gefunden werden, immer wenn es um das Thema Vertrieb, Marketing und Co. gerade für kleinere oder für handfeste Unternehmen geht, wo es nicht nur um Phrasendreschen gehen sollte. Zumindest wäre das so unser Anspruch. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss von Sven und Anne.
Vertriebsküche.